willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kultur. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bevor wir gleich in die heutige Folge starten, lass uns doch mal wieder einen kurzen Blick zurückwerfen in die letzte Episode. Da waren wir nämlich in Krabi im Süden Thailands unterwegs. Stefan, du hast dir die Folge ja hoffentlich nochmal angehört. Also, was ist denn da bei dir hängen geblieben?
Ja, auch von meiner Seite erstmal hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, die Krabi-Folge war sehr umfangreich. Das hatten wir ja schon gesagt. Die war deutlich länger, als wir das für eine Folge geplant hatten. Aber wir haben ja doch recht viel positives Feedback bekommen und auch schon sehr viele Wünsche, über was für einzelne Orte wir in Zukunft noch berichten sollen.
Ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Haben wir was unterschlagen? Haben wir noch was vergessen? Hätten wir noch etwas vertiefen können? Und ich denke, in so einer Folge, wo wir über so eine spezielle Region sprechen, gibt es immer mehr Detailinfos. Aber ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das alles in eine Folge zu packen. Ich glaube, das war schon ganz umfangreich und ich hoffe, ihr habt da draußen auch einen Mehrwert dadurch. Was uns nach der Folge besonders aufgefallen ist, ist, dass uns wieder viele Nachrichten erreicht haben. Ich habe gerade privat ganz viel Feedback bekommen und in der letzten Woche habe ich einen Freund mit seiner Family an den Flughafen gefahren und die sitzen jetzt wahrscheinlich gerade in Krabi auf Koh Lanta oder Koh Jam. Und ich wurde vor allem auch immer wieder gefragt, hey, könnt ihr das so konkret vielleicht auch mal zu anderen Reisezielen machen? Die Fragen, die uns erreicht haben, drehen sich jetzt nicht immer nur um Krabi, sondern um viele Themen und ja, die mit dem allgemeinen Reisen nach Südostasien zu tun haben. Da haben wir uns kurzerhand gedacht, wir machen einfach mal eine Q&A-Folge. Das heißt, ihr fragt, wir versuchen zu antworten. Viele von euch haben gefragt nach Planung, nach Routen, nach Kosten, aber auch nach ganz grundlegenden Dingen zum Reisen. Wo fange ich an? Wo soll ich hin? Und wir möchten euch einfach mal ein paar dieser Fragen beantworten. Die Fragen, die ihr heute hört, die kommen direkt von euch, also aus der Community, gesammelt über Nachrichten, Kommentare und Mails. Stefan, wir haben die Fragen thematisch ein bisschen sortiert. Gehen Sie jetzt Schritt für Schritt durch, ohne den Anspruch zu haben, die perfekte Antwort zu liefern, sondern wir wollen euch da einfach aus unserem Erfahrungsschatz und unseren Einschätzungen ein bisschen was mitgeben. Dann würde ich sagen, lass uns doch direkt mal reinstarten mit der ersten Frage aus der Community. Im ersten Block haben wir versucht, Fragen zusammenzufassen, die sich mit der Reisevorbereitung und der Reiseplanung beschäftigen. Als erste Frage kam von Jenny: Ich war noch nie in Südostasien. Welches Land eignet sich am besten für den Einstieg? Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, Länder mit einer guten touristischen Infrastruktur. Davon gibt's in Südostasien einige. Länder oder Regionen, in denen es viele Unterkünfte gibt, wo die Transportmöglichkeiten divers sind und wo das Reisen, ich sag mal vermeintlich, recht einfach ist. Mir würde da als erstes Thailand einfallen. Du hast eine einfache Anreise, die Fortbewegung mit Busbahn, Inlandsflügen oder auch innerhalb der Orte ist relativ easy. Die ganzen Regionen sind auf den Tourismus eben ausgerichtet. Das heißt, es sind viele Reisende, es gibt viel Erfahrung im Umgang mit Touristen und Touristinnen. Es gibt eine große Auswahl an Unterkünften. Das Essen ist vielfältig, also es gibt allerlei, auch westliches Essen, also wenn man da nicht ganz experimentierfreudig ist. Also ist das auf jeden Fall meine erste Empfehlung. Auch sehr abwechslungsreich wäre Vietnam. Auch da ist die touristische Infrastruktur ganz gut. Die Anreise über Saigon oder Hanoi ist ganz prima machbar. Bali fällt mir auf jeden Fall noch ein. Sehr international, kulturell spannend. klar, sehr touristisch geprägt, aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr geeignetes Reiseziel für eine erste Reise. Und wir haben in der Folge mit François über Malaysia gesprochen. Auch das, finde ich, ist ein Reiseziel, was man auch für eine erste Reise gut machen kann. Es ist ganz gut organisiert, ist ein bisschen weniger los, trotzdem viele schöne Strände, viel Kultur. Und in all diesen Ländern, eigentlich fast in allen Ländern in Südostasien, kommt man mit Englisch sehr gut durch. Das wäre meine Einschätzung dazu.
Das sehe ich genauso und würde direkt mit der zweiten Frage weitermachen, die uns von Frank erreicht hat. Und zwar, er fragt, bucht man Unterkünfte im Voraus oder sucht man dort spontan etwas zum Übernachten? Das hat sich im Laufe der letzten, ja, sage ich mal, 10 Jahre doch schon ein wenig geändert. Also so früher war es in Südostasien eigentlich üblich, dass man sich vielleicht was für die ersten 2-3 Nächte gebucht hat und dann vor Ort geschaut hat, wo gefällt es einem und wo möchte man gerne wohnen. Das war dann oft so, wenn man zu zweit gereist ist. Jemand hat sich dann mit den Rucksäcken ins Café gesetzt und die andere Person ist losgezogen und kurz danach hatte man eine schöne Unterkunft. Aber nun hat sich das natürlich dahingehend geändert mit Booking, mit Agoda und anderen Buchungsplattformen, dass immer mehr Hotels vorab gebucht werden, dass die Hotels auch immer mehr Wert darauf legen, schöne Bilder von den Unterkünften online zu stellen, mit schönen Pools, schönen Zimmern. Und daher kann es durchaus mittlerweile sinnvoll sein, schon im Vorfeld zu buchen. Vor allem in der Hauptsaison, also wir hatten in der letzten Folge Krabi und da so Ziele wie Koh Phi Phi oder Rally Beach oder so, also rund um Weihnachten, Silvester, ist da einfach fast alles ausgebucht. Also in Südostasien gilt weiterhin, niemand muss Angst haben, am Ende auf der Straße zu übernachten. Aber vor allem in der Hochsaison sind gute Unterkünfte und beliebte Unterkünfte oft ausgebucht. Und wenn man da irgendwas Besonderes im Sinn hat, weil man mal ein Foto gesehen hat und denkt sich, da möchte ich auf jeden Fall mal übernachten, lohnt es sich auch vorab zu buchen. Und viele Buchungsplattformen wie Booking und Agoda bieten ja auch an, dass Hotelbuchungen kurzfristig noch storniert werden können, kostenfrei. Was allerdings auch ein Grund dafür ist, muss man ehrlich sagen, dass viele Unterkünfte lange im Vorfeld schon belegt sind. Deswegen, in der Hauptsaison kann vorab buchen durchaus Sinn machen, auch wenn man mit Kind reist. In der Nebensaison ist es nicht unbedingt nötig, aber natürlich hat man online auch einen besseren Überblick, was es für Unterkünfte gibt. Und es ist auch nicht so, was man vielleicht denken mag, dass man, wenn man in die Rezeption geht, jedes Mal einen besseren Preis bekommt. Also ich habe es auch schon erlebt, dass man gesagt hat, hier die Unterkunft gibt's bei Booking aber günstiger. Und dann war die Antwort, ja, dann buch doch über Booking. Also nicht so, ne, weil man denken könnte, die müssen ja auch Provisionen zahlen an die Plattform, dass sich mehr lohnt, vor Ort zu buchen. Klar, wenn man lange ist, kann man vielleicht was aushandeln vor Ort bei einem Langzeitaufenthalt. Ne? Aber wie gesagt, Hauptsaison macht Vorbuchen Sinn, in der Nebensaison je nach Bedarf.
Genau. Ich finde, so ein bisschen als Richtwert kann man sich nehmen. Für eine kürzere Reise ist es auf jeden Fall auch nicht schlecht, vorzubuchen, wenn man weiß, wo man hin will. Für eine längere Reise, wenn man mehr Flexibilität hat, da ist es auch möglich, ein bisschen mehr spontan zu sein. Die nächste Frage ist so ein bisschen die Frage aller Fragen. Reisen mit Koffer oder mit Rucksack? Das wollte Selina von uns wissen. Ja, also ich bin da grundsätzlich Team Rucksack. Einfach aufgrund der Flexibilität bei Booten, Treppen, irgendwie schlechten Straßen, schlechten Wegen. Ich finde, das ist ganz praktisch. Wir sind mit den Kindern unterwegs, wir haben die Hände frei. Auch wenn man jetzt häufiger den Ort wechselt, finde ich doch etwas praktikabler, mit Rucksack zu reisen. Ich persönlich habe da weniger Ballastgefühl. Ich finde, es ist für so gerade Inselhopping, wenn man mal auf die Boote muss, wenn man auch mit dem Zug fährt, mit dem Nachtzug. Für mich persönlich die geeignetere Variante. Aber du kannst natürlich auch alles, das, was ich jetzt gesagt habe, auch ganz easy mit dem Koffer machen. Stefan, wie siehst du das?
Ja, es ist in der Tat so etwas wie eine Glaubensfrage. Und ich war da auch sehr lange der Rucksack-Fundamentalist und bin wirklich fast immer nur mit Rucksack gereist. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr ganz so eng. Also klar, es hängt ein bisschen von der Reise ab. Wenn man jetzt auf kleine Inseln fährt, wo man möglicherweise am Ende mit dem Longtailboot das letzte Stück und da muss man aus dem Boot aussteigen und die letzten 10 Meter durchs niedrige Wasser laufen und dann über den Strand, ist natürlich ein Rollkoffer überhaupt nicht von Vorteil. Im Gegenteil. Aber an vielen touristischen Orten ist die Infrastruktur einfach so gut mittlerweile, dass es alles gepflastert und da kommt man auch mit dem Koffer sehr gut voran. Und ein Koffer hat natürlich auch einen Vorteil, zum Beispiel, wenn man nur kurze Aufenthalte hat, so für eine Nacht oder zwei, dass man nicht immer alles auspacken muss. Daher mittlerweile sehe ich das nicht mehr so und ich bin tatsächlich auch schon einmal mit dem Koffer unterwegs gewesen, auch wenn der Rucksack weiter mein bevorzugtes Reisemittel ist. Und es ist auch immer die Frage, nur mit Handgepäck reisen oder mit Aufgabegepäck. Das mit dem Handgepäck habe ich eigentlich nie so richtig geschafft, weil ich auch immer irgendeinen Kram dabei habe, wie Flossen oder jetzt zuletzt sogar Motorradhelm. Daher, muss jeder, glaube ich, selbst wissen.
Genau, ich glaube, das hat sich natürlich auch noch mal dahingehend gewandelt. Du hast es vorhin gesagt, wir sind ja früher mit dem Bus irgendwo hingefahren, ausgestiegen und dann durch die Straßen gelaufen, haben uns eine Unterkunft gesucht. Das heißt, man war auch wirklich viel zu Fuß unterwegs oder hat eben auch sein Gepäck mehr transportieren müssen. Das kommt eben auch darauf an, wie du deine Reise planst oder strukturiert hast. Wenn du sowieso weißt, wo du hin möchtest und zwischen den Unterkünften einfach nur Transfers gebucht hast, dann kannst du natürlich auch ganz bequem und easy mit dem Koffer reisen.
So, die nächste Frage hat uns von Thomas erreicht und er fragt, soll ich mir eine eSIM zulegen oder eine lokale SIM-Karte vor Ort kaufen? Also eine eSIM hat verschiedene Vorteile. Man kann sie sich schon vor der Reise kaufen. Sie ist dann sofort nutzbar, wenn du am Reiseziel angekommen bist. Also du musst dich nicht mehr am Flughafen anstellen und da überlegen, welches Datenvolumenmodell für dich das Beste ist, sondern kannst das bequem vor der Reise auswählen. Und das ist oft auch sehr günstig. Eine lokale SIM-Karte ist vor allem dann zu empfehlen, wenn du relativ lange unterwegs bist. Also so ab 2-3 Wochen ist es meist dann doch deutlich günstiger mit einer lokalen SIM-Karte. Wenn du aber nur so für 2 Wochen unterwegs bist oder zum Beispiel für einen Stopover 2-3 Tage in Singapur bist oder in einem anderen Land, dann ist eine eSIM schon sehr praktisch. Und wir haben da bei uns auf der Webseite auch für jedes Land einen eigenen Artikel, in dem wir vergleichen, welche eSIM-Angebote gibt es, welche sind zu empfehlen. Und dabei ist auch wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, wie viel Datenvolumen benötige ich eigentlich. Das wird nämlich halt häufig unterschätzt, gerade wenn man im Urlaub es viel mehr nutzt als zu Hause, wo man ja praktisch am Arbeitsplatz, in der eigenen Wohnung, überall im WLAN ist. Aber dann allein zum Beispiel die regelmäßige Nutzung von Google Maps verbraucht schon ganz schön viel Datenvolumen. Also 1-2 Gigabyte sollte man da schon am Tag einplanen.
Ja, also wir nutzen auch auf den letzten Reisen immer eine eSIM. Das ist super easy, super praktikabel. Das kann vielleicht ein bisschen teurer sein. Man hat aber diese, also als eine Karte, die man sich vor Ort holt. Man hat aber diese ganze Fummelei nicht mit SIM-Karte einlegen oder rausholen. Und wie du sagtest, Stefan, man ist sofort, wenn man im Zielland ankommt, online. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit direkt irgendwie, wenn es ums Transfer organisieren geht, wenn man sich ein Uber, Grab, Gojek oder sowas organisieren möchte, ist das einfach ein bisschen einfacher, das so zu machen. Ich finde, bei mir ist es umgekehrt, weil du gesagt hast, man braucht immer ein bisschen mehr, als man denkt. Ich brauche immer viel weniger, als ich denke, weil ich versuche eben gerade, wenn man mal Bilder nach Hause schickt, das dann doch irgendwie aus dem WLAN zu machen. Und das hat man ja meistens in Restaurants, Cafés und in der Unterkunft. Man kann sich zudem eben auch eine Karte, also eine Google Maps Karte offline runterladen, um da auch ein bisschen Datenvolumen zu sparen. Aber wie du sagst, Stefan, da muss man einfach gucken, welches Paket passt für die Reise am allerbesten.
Ja, man hat natürlich viele Möglichkeiten, örtliche WLAN-Netze zu nutzen. Aber wie gesagt, viele erfahrungsgemäß unterschätzen es viele. Und die sind dann immer, oh nein, wenn sie praktisch dieses Datenvolumen aufgebraucht haben, dann wird die Geschwindigkeit gedrosselt. Und dann denkt man sich, ach komm, hätte ich hier 3 Euro mehr angelegt. Ja. Und ein Argument ist mir gerade auch noch eingefallen, was ein Vorteil ist bei einer eSIM. Es gibt ja hin und wieder noch Sachen, wo man einen Authentifizierungscode aufs Handy geschickt bekommt. Ne? Das geht zwar manchmal auch per E-Mail oder per WhatsApp, wenn man es entsprechend eingestellt hat, aber manchmal geht es auch einfach an deine Handynummer und wenn du eine andere SIM-Karte drin hast, geht die Friemelei wieder los.
Ja, das stimmt. Aber du kannst natürlich, weil du jetzt gesagt hast, Datenvolumen, wenn das weg ist, bei einer eSIM, die relativ problemlos einfach über die App wieder aufladen und einfach nochmal ein neues Paket kaufen, ist natürlich auch ganz praktisch. Wofür braucht man eine eSIM oder eine SIM, eine lokale SIM? Das habe ich in den letzten Jahren vermehrt gemerkt, dass es wirklich sinnvoll ist, nicht nur für die Navigation, sondern gerade wenn man mit Einheimischen irgendwie auch mal in Kontakt ist oder in Kontakt bleiben möchte. Die nutzen alle WhatsApp. Man tauscht mal schnell die Nummern aus von dem Fahrer, den man sich später vielleicht noch mal, den man später noch mal anrufen möchte. Und ganz viel des Kontaktes auch mit teilweise Unterkünften läuft eben über WhatsApp. Und wenn man jetzt unterwegs ist, natürlich ganz praktisch, wenn man dann auch mobile Daten zur Verfügung hat. Laura hat uns gefragt, wann denn am besten und am günstigsten Flüge zu buchen sind. Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es gibt, finde ich, nicht mehr diesen perfekten Buchungszeitpunkt. Ich weiß noch, dass es früher mal hieß, Dienstag nachts oder so sind die Flüge am günstigsten. Habe ich jetzt nicht mehr so wahrgenommen. Die Preise hängen im Grunde ab von der Saison, wann du fliegen willst, vom Abflughafen, vom Ziel. Also es wäre auch mal eine Möglichkeit, mit dem Abflughafen zu spielen. Also gibt es vielleicht einen anderen in der Nähe, der etwas günstiger ist. Die größeren Flughäfen sind grundsätzlich meistens günstiger. Frankfurt, München, aber vielleicht auch mal nach Richtung Amsterdam, Paris gucken. Da kann man auch mal ein gutes Schnäppchen machen. Du solltest ein bisschen flexibel sein. Also manchmal kann ein Tag früher oder ein Tag später schon einiges am Preis ausmachen. So als Faustregel für Langstrecken nach Südostasien würde ich jetzt sagen, so 3 bis 6 Monate im Voraus. Da hat man oft ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das bedeutet nicht, dass man früher oder später nicht auch mal noch ein gutes Angebot finden kann. Aber ich finde, so im Großen und Ganzen ist das der Zeitraum, wo die Flüge günstig zu bekommen sind oder günstiger zu bekommen sind. Wenn du in den Ferienzeiten unterwegs bist, lohnt sich es auch ein bisschen früher schon mal zu gucken. Meistens weißt du ja schon, wann die Ferien sind und wann du unterwegs sein wirst. Und da habe ich in den letzten Jahren so zwischen 6 und 9 Monaten im Voraus die besten Flüge gefunden, gerade wenn es jetzt um die Zeiträume Sommerferien oder Weihnachten ging. Wie schon gesagt, ich habe schon sehr früh günstige Flüge bekommen. Ich habe schon sehr spät noch günstige Flüge bekommen. Ich würde da einfach gucken, mehr über die Flugbuchungsportale, also vordergründig nutze ich da Skyscanner, so ein Alert zu setzen. Das heißt, wenn du einen Flug oder eine bestimmte Linie, Route fliegen möchtest, kannst du dir dann Alarm setzen und wirst benachrichtigt, wenn es da eine Preisveränderung gibt. Und dann bist du da eigentlich ganz, ganz gut aufgestellt. Was war denn bei dir der günstigste Flug, Stefan, den du mal nach Südostasien bekommen hast? Weißt du das noch?
Ich glaube, es war irgendwas mit 400 hin und zurück, 480 oder so. Ist aber schon ein Weilchen her. Ja. Also der Preisanstieg, also der zu Corona einsetzte, ist ja leider nicht wieder vollständig zurückgegangen. Und mittlerweile sind die Flüge doch deutlich teurer. Aber wenn man nicht in den Schulferien fliegen muss, hat man mehr Möglichkeiten. Also jetzt für meinen nächsten Flug, es geht im März schon wieder nach Südostasien, da habe ich 580 bezahlt hin und zurück. Damit bin ich sehr zufrieden.
Ja, und gestern war eine Freundin bei uns, die hat jetzt auch im Mai für knapp über 600 Flug nach Bangkok hin und zurück. Und klar, Ferien ist ein bisschen teurer. Wir haben aber in den Ferien auch schon, wo wir weit im Voraus gebucht haben, ich glaube, für 630 einen Flug nach Singapur bekommen mit Umstieg einmal. Das war eigentlich ganz, da waren wir ganz zufrieden mit. Und grundsätzlich, ja, wir haben jetzt zum Beispiel für den Sommer, für unsere nächste Reise noch keinen Flug gebucht. Und ich habe jetzt gerade die Tage mal reingeguckt. Das ist so jetzt in 3-4 Monaten. Aber da sind die auch noch überschaubar.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Melanie fragt uns, welche Apps für Reisen in Südostasien zu empfehlen sind, welche da sinnvoll sind. Also offen gestanden nutze ich gar nicht so viel andere Apps, als ich auch hier zu Hause im Alltag nutze. Was sich für mich als unverzichtbar mittlerweile herausgestellt hat, ist Google Maps, weil ich auch schon vor meiner Reise viele Orte dort abspeichere, die ich besuchen möchte. Und gerade vor Ort, wenn es darum geht, wie komme ich von A nach B, welche öffentlichen Verkehrsmittel nutze ich, also zum Beispiel Busfahren in Bangkok, wäre für mich ohne Google Maps fast undenkbar. Da wird die App halt immer wieder genutzt. Dazu habe ich ein paar Übersetzungs-Apps, zum Beispiel Thailändisch, Deutsch oder auch Englisch. Wenn ich mal was nachschauen muss, dann habe ich die Apps von den verschiedenen Hotelbuchungsplattformen. Es gibt auch Apps, wo man sehr gut Offline-Karten herunterladen kann. Das habe ich aber ehrlich gesagt bisher kaum genutzt. Ich habe zuletzt noch eine App, die heißt Moreta, genutzt. Damit kann man so QR-Code-Zahlungen in Ländern wie Thailand, Vietnam und seit neuestem auch Indonesien machen. Das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen auf den Streetfood-Märkten oder so. Die Thais, die zahlen immer alle mit ihrem Handy, weil sie einen QR-Code scannen und dann die Touristen stehen da und gucken ganz neidisch. Und das kann man mit dieser Moreta-App halt machen. Aber da muss man, glaube ich, mittlerweile 1% an Gebühren zahlen bei jeder Zahlung. Wenn man allerdings schaut, was mittlerweile für Bargeldabhebungen nötig an Gebühren, also dann Gebühren anfällt, ist es gar nicht mehr so viel. Aber ansonsten nutze ich eigentlich keine besonderen Apps in Südostasien. Wie sieht es bei dir aus, Chris?
Ja, es geht. Also du hast die meisten schon genannt, was jetzt in Städten wie Singapur oder so zum Beispiel oder Indonesien genutzt wird, was ich da auch tatsächlich nutze. Grab, Bolt, Gojek. Ich gucke auch immer mal wieder in die Apps der Fluglinien. Nok Air, Air Asia, die Skyscanner-App, eben wenn man innerhalb von Südostasien irgendwie mal einen Flug noch buchen möchte oder muss. Want to go Asia, also um Transfers vor Ort zu buchen, kannst du auch über die App machen. Geht auch über den Desktop, aber geht auch über die App. WhatsApp hatte ich genannt, ne? Ist natürlich erstmal banal, aber wie schon erwähnt, du kannst ganz viel Kontakt mit Einheimischen bekommen, wenn du eben den WhatsApp-Code-Kontakt einfach scannst. Und ich habe bis heute immer noch mit vielen Kontakt, mit denen ich irgendwie in Indonesien mal mit dem Auto gefahren bin, bei denen wir gepennt haben. Und da ist WhatsApp echt ganz praktisch, um einfach ein bisschen im Austausch zu bleiben oder Kontakt aufzunehmen. Und eine App hätte ich noch, und zwar wäre das ExpressVPN oder halt allgemeine VPN-App. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel mal ja, dich irgendwo einloggen möchtest, die Seite ist in dem Land aber gesperrt, das kann zum Beispiel ein Streamingdienst sein oder sowas, dann kannst du über diese App eben trotzdem zum Beispiel deine Serien streamen.
Oh ja, das ist ein guter Hinweis. Die Apps habe ich sowieso auf allen meinen Geräten, mit denen ich online gehe, auch aus Sicherheitsgründen. Da haben wir auch einen großen Vergleich bei uns auf der Webseite. Deswegen gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Und dazu, was mir gerade auch noch einfällt, sind natürlich die örtlichen Fahrdienstanbieter. Also wie Grab zum Beispiel, mit dem man in Bangkok oder Phuket oder Singapur sich ein Taxi buchen kann. Da sollte man sich vorher vielleicht mal informieren, welche das vor Ort sind und sich die schon mal vorher runterladen und sich da einen Account anlegen.
Und zu guter Letzt, auf gar keinen Fall darf natürlich Spotify fehlen, ne? Sonst kannst du unseren Podcast nicht hören. Und oder eben auch einfach deine Reiseplaylist, wenn du im Bus in der Bahn sitzt. Und ja, ist auch immer ganz praktisch einfach, wenn man mal ein bisschen Musik hören möchte. Nächste Frage. Ist es besser, eine Route komplett durchzuplanen oder spontan zu reisen? Das wollte die Katja wissen. Ja, ich finde, das ist ähnlich wie bei den Unterkünften, wo wir vorhin gesprochen haben. Wenn du solltest auf jeden Fall eine grobe Route und Struktur im Kopf haben. Ich mache das so, dass ich meist potenzielle Ziele auf der Liste habe und passe dann so ein bisschen meine Route den örtlichen Gegebenheiten an. Also ich mache mir schon im Vorfeld Gedanken darüber, wo möchte ich gerne hin. Aber das ist auch immer ein bisschen abhängig von der Unterkunftssituation. Also es kommt eben dann auch wieder drauf an, bist du in der High Season unterwegs, in der Low Season? Hast du jetzt zum Beispiel eine bestimmte Unterkunft, in die du unbedingt gerne gehen möchtest, weil du die total cool findest? Die ist aber zu einem gewissen Reisezeitpunkt eben belegt. Dann kann es natürlich auch möglich sein, deine Reise entsprechend anzupassen, vielleicht die Ziele oder die Richtung der Route etwas zu tauschen, um dann eben vielleicht doch in dieser Unterkunft unterzukommen. Ganz klar, auch abhängig immer vom Wetter. die Routenplanung. Das heißt, du hast jetzt eine bestimmte Route im Kopf. Wir hatten das jetzt im Sommer. Wir waren in Laos, wollten runter bis in den Süden. Dann kam uns dieser Taifun in die Quere, der von Vietnam nach Nordlaos rüberkam. Wir hatten ursprünglich vor, bis in den Süden zu reisen. Dann gab es diesen Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha. Und dann war uns das auch etwas zu heikel. Und so haben wir dann auch spontan unsere Route angepasst, indem wir dann weiter Richtung Süden nach Thailand gereist sind. Und das würde ich auch empfehlen. Mach dir einen groben Plan. Such dir Ziele aus, wo du gerne hin möchtest. Aber das muss nicht auf Teufel komm raus auch so durchgeführt werden. Sei flexibel. Du kannst eben, wie Stefan vorhin gesagt hat, bei vielen Unterkünften, auch wenn du sie vorgebucht hast, noch stornieren oder je nach Reisezeit auch vielleicht einfach Unterkünfte erst spontan buchen, wenn du vor Ort bist. Daher meine Empfehlung, grobe Route im Kopf, trotzdem Flexibilität beibehalten.
Dann hat uns noch eine Frage von Tobias erreicht. Er fragt, wie viel Zeit sollte man für die erste Reise mindestens einplanen? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich würde sagen, so viel wie möglich. Es ist aber nicht so, dass man jetzt sagt, man kann nur nach Südostasien reisen, wenn man 3, 4 oder 5 Wochen Zeit hat. Also man kann auch in 2 Wochen in Südostasien eine gute Zeit verbringen. Es ist halt so, was man bedenken muss, dass man ja schon ein bisschen Zeit braucht, um sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen und an das andere Klima. Und wenn man jetzt, sage ich mal, nur 2 Wochen Zeit hat, ist man gerade so richtig angekommen und dann denkt man schon wieder über die Heimreise nach. Ich weiß natürlich aber auch, dass sich nicht jeder aussuchen kann, wie lange man Urlaub machen darf und zu welchem Zeitpunkt. Daher ist das, was ich so sagen würde, also Minimum 2 Wochen. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass wenn man zum Beispiel 3 Wochen reist, es fühlt sich von Anfang an anders an. Also man ist in der ersten Woche, hat man nicht schon das Gefühl, in der nächsten Woche ist schon wieder alles vorbei. Also bei mir ist das zumindest so, dass man sich ganz anders fühlt. Aber wie gesagt, 2 Wochen, denke ich, ist Minimum. 3 Wochen ist besser und darüber hinaus ist großartig. Und man sollte sich vielleicht, wenn man weniger Zeit hat, dann die Reiseroute auch nicht zu voll packen.
Eine weitere Frage war, ich habe 2 Monate Zeit und möchte ein bisschen durch Südostasien reisen. Welche Länder lassen sich gut miteinander kombinieren? Naja, grundsätzlich, wenn du nicht viel fliegen möchtest, lohnen sich Länder, die auf dem Landweg miteinander zu verknüpfen sind. Also eine potenzielle Route habe ich auch schon in ungefähr diesem Zeitraum gemacht. Thailand, Laos, Kambodscha könnte man sehr gut verknüpfen. Vietnam und Kambodscha oder Vietnam und Laos lassen sich auch gut miteinander kombinieren. Oder wenn es weiter Richtung Süden gehen soll, wären Thailand, Malaysia und vielleicht sogar Singapur noch als Kombination ganz gut machbar.
Dann hat uns noch eine Frage von der Helena erreicht. Sie fragt, ich als Frau würde gerne mal alleine verreisen, aber traue mich nicht so recht. Ist Südostasien gefährlich für Reisende? Dazu vielleicht folgender Hinweis, unsere Mitarbeiterin, die Annika, die hat angefangen, auf Faszination Südostasien zu diesem Thema eine Serie zu schreiben. Als Frau alleine nach Thailand gibt es schon, als Frau alleine nach Malaysia und nach Indonesien. Dort stehen sehr viele Tipps drin. Grundsätzlich ist es so, ich will mich da jetzt als Mann ein bisschen zurückhalten mit den Tipps, aber generell gilt es so, dass es dort vergleichsweise sicher ist. Im Vergleich zu, sag ich mal, anderen Regionen auf der Welt. Es gibt weniger Gewaltkriminalität. Aber natürlich sollte man wie überall vorsichtig sein, seine Intuition ernst nehmen. Und gerade wenn Alkohol und Drogen im Spiel sind, zum Beispiel im Rahmen der Full Moon Party oder in den anderen touristischen Zentren, Koh Tao, Phuket und so weiter, auf seine Getränke aufpassen und vielleicht sich mit jemandem zusammentun, wenn man abends alleine unterwegs ist.
Du hast es gesagt, es ist natürlich für uns jetzt schwer zu beurteilen. Meine Wahrnehmung ist, oder ich kenne auch viele Frauen, die alleine durch Südostasien reisen, auch über einen längeren Zeitraum, die sich da sehr sicher gefühlt haben. Ich glaube, grundsätzlich ist Gewaltkriminalität in Südostasien eher seltener. Also wenn, dann, es kommt, kann natürlich auch vorkommen, kann man nicht alles zu 100% ausschließen, aber vorwiegend, wenn Kriminalität, dann eher so Richtung Diebstahl oder Betrügereien, als dass es jetzt tatsächlich irgendwie Überfälle oder körperliche Übergriffe sind. Südostasien ist wie alle anderen touristischen Region jetzt nicht komplett risikofrei, aber ich würde auch sagen, also auf keinen Fall gefährlicher als andernorts, wenn man einfach mit ein bisschen gesundem Menschenverstand reist. So, das war jetzt der erste Block, in dem wir über die Reiseplanung und Vorbereitung gesprochen haben. Und ich hoffe, wir konnten eure Fragen dahingehend zufriedenstellend schon mal beantworten. Wir wollen mal weitergehen. Ihr seid jetzt in Südostasien und ihr seid jetzt dort unterwegs. Da haben uns auch einige Fragen erreicht, die wir euch jetzt hier erstmal beantworten möchten.
Genau, den Einstieg macht eine Frage von Marie. Sie fragt: Gibt es dort viele vegetarische Gerichte? Die Frage kann man natürlich nicht pauschal für ganz Südostasien beantworten. Es gibt Länder, wo es einfacher ist, wie zum Beispiel Indonesien, wie Thailand, wie zum Beispiel Vietnam. Und es gibt Länder, da ist es ein bisschen schwieriger, wie zum Beispiel die Philippinen. Grundsätzlich, ich bin selbst Vegetarier, hatte ich dort nie große Probleme. Ein großer Vorteil ist halt, dass vieles immer ganz frisch gekocht wird und man dann einfach Zutaten weglassen kann und auch viel mit Tofu zubereitet wird und so weiter. Schwieriger ist es oft dort, wo das Essen schon gekocht ist. Also zum Beispiel auf vielen thailändischen Märkten, wo schon diese riesigen Schüsseln stehen, wo das Essen in Töpfen schon dampft und so weiter. Das ist einfach vorbereitet, das Gericht, also zubereitet das Gericht, und das ist dann halt meist nicht vegetarisch. Also dort, wo schon gekocht wurde, ist es dann hin und wieder schwieriger. Aber gerade in den touristischen Orten, in Restaurants, kann man sich eigentlich immer was Vegetarisches zubereiten lassen. Es gibt auch viele vegetarische Traditionen dort. Und wenn man das vorher klar kommuniziert, da kann man ja mal nachschauen, was heißt es denn in der jeweiligen Landessprache, sollte das eigentlich immer möglich sein. Wer die Folge zum Thema Thai Food gehört hat von unserem Podcast, der wird sich daran erinnern, dass es jedoch ein kleines Problem gibt, nämlich, dass man nicht immer genau sehen kann, welche Zutaten verwendet wurden. Zum Beispiel ist Fischsoße weit verbreitet zum Gewürzen. Und darüber hinaus ist in vielen Currypasten zum Beispiel auch so ein bisschen Shrimpspaste mit drin und so weiter. Und da muss, glaube ich, jeder für sich selbst einen Weg finden, ob es okay ist, so nach dem Motto, wenn ich es nicht weiß, man hat es halt vorher klar kommuniziert. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich halt gegebenenfalls Alternativen überlegen und das dann nochmal ganz klar kommunizieren, dass man diese entsprechenden Sachen dann bitte bei der Zubereitung weglassen soll.
Ja, an der Stelle auf jeden Fall nochmal die Empfehlung, euch die Folge zu Streetfood in Thailand mit Ben Kindler nochmal anzuhören. Da habt ihr auch noch jede Menge Tipps, auch gerade zu vegetarischer Küche.
Und dann kommt noch eine Frage von Nadine, und sie fragt: Wie ist man vor Ort am besten unterwegs? Nimmt man einen Leihwagen, ist man mit dem Fahrrad oder sogar mit einem Elefanten unterwegs? Also mit einem Elefanten, das ist natürlich nicht zu raten. Das wird zum Glück auch mittlerweile in immer mehr Ländern verboten, dass dort Elefantenreiten angeboten wird. Ansonsten sind der Bus oder der Minivan eigentlich so das Standard-Fortbewegungsmittel, wenn man von einem Ort zum anderen kommt. Es gibt in Südostasien und vor allem in Ländern wie Malaysia oder Thailand oder Vietnam ein sehr gut ausgebautes Netz an Inlandsflügen. Also das ist auch sehr günstig, dort zu fliegen. Und es gibt jede Menge Billig-Airlines mit wirklich fast unschlagbaren Angeboten. Nun ist Fliegen natürlich nicht immer die ökologisch beste Art zu reisen, zumal man ja auch schon die lange Anreise mit dem Fernflug hinter sich hat. Mein Lieblingsverkehrsmittel ist der Zug. Also zum Beispiel in Thailand oder in Vietnam kann man sehr gut mit dem Zug von A nach B fahren. Aber man kommt halt leider nicht überall hin. Also diese Streckennetze sind jetzt nicht so gut ausgebaut, dass jeder Küstenort oder jede Kleinstadt ans Bahnnetz angeschlossen ist. Aber so weitere Strecken, zum Beispiel von Bangkok in den Süden oder in Vietnam entlang der Küste, kann man wirklich sehr gut mit dem Zug zurücklegen. Das mache ich auch viel lieber als zum Beispiel mit dem Minivan, die oft sehr überfüllt sind und alles andere als bequem, und das Gepäck stapelt sich hinter einem. Aber oft ist der Minivan halt die einzige Möglichkeit. Also, dass man vielleicht die Fernstrecke mit dem Zug zurücklegt, aber dann bis zu seinem endgültigen Zielort muss man dann doch aufs Minivan umsteigen oder sich einen privaten Transfer buchen. Darüber hinaus kann man vor Ort selber unterwegs sein mit dem Mietwagen. Das ist auch eine interessante Option. Das machen, würde ich sagen, eher weniger, obwohl es halt die höchsten Maß an Flexibilität bietet. Aber zum Beispiel Linksverkehr ist natürlich auch eine Sache, die muss man mögen. Und was deutlich mehr Reisen machen, ist, sich vor Ort einen Roller zu leihen, was ein wunderbares Erlebnis ist, wenn man mit dem Motorrad bei 30 Grad die Küstenstraße lang fährt, Blick aufs Meer, Palmen und so weiter. Dabei werden allerdings oft die Gefahren unterschätzt. Also es gibt schon sehr, sehr viele Verkehrsunfälle in Ländern wie Vietnam oder Thailand. Es gibt sehr viele auch Touristen, die dort mit dem Motorrad verunglücken. Das heißt, man sollte A, nur fahren, wenn man es auch kann. Und B, natürlich, wenn man einen Führerschein hat. Das wird vor Ort zwar leider nicht überprüft, aber wenn es dann zu einem Unfall kommt und man hat keinen Führerschein, kann es halt schwerwiegende Konsequenzen haben, neben Geldstrafen auch Haft. Fahrrad ist jetzt auch nicht unbedingt das optimale Verkehrsmittel, weil es halt zum Beispiel nur sehr selten Fahrradwege gibt. Aber in bestimmten Regionen kann man zum Beispiel an Fahrradtouren teilnehmen und es ist natürlich auch nicht überall so viel Verkehr. Und habe ich noch ein Verkehrsmittel vergessen? Ja, es gibt natürlich noch die Boote, mit denen man zu den Inseln kommt. Da ist auch das Angebot sehr breit von großen Fähren, wo auch Autos drauf mitfahren, bis hin zu kleinen Longtailbooten, mit denen man übers Wasser tuckert. Das hängt dann auch wieder davon ab, wie groß das Reiseziel ist und wie hoch die Nachfrage.
Ja, wie man sich in Südostasien oder in den einzelnen Ländern in Südostasien fortbewegt, wie man die Transfers bucht und was da die besten Optionen sind, darüber könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge machen. Daher denke ich, ist das eine ganz gute Zusammenfassung. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, ist: Gibt es typische Fettnäpfchen und Touristenfallen, auf die man achten soll oder die man vermeiden sollte? Ja, also Fettnäpfchen, grundsätzlich erstmal gilt, respektvoll umzugehen oder respektvoll den Menschen, anderen Mitreisenden und Einheimischen gegenüberzutreten. In Ländern wie Thailand, aber auch Malaysia, Indonesien, Vietnam, eigentlich ganz egal wo, gilt nicht laut werden. Also das heißt nicht schimpfen, nicht beleidigen. So verlierst du relativ schnell dein Gesicht und dein Gegenüber verliert auch einfach den Respekt vor dir. Das heißt, ja, immer freundlich bleiben und ja, nicht die Stimme erheben. Das sollte man einfach nicht machen. Im Tempel gilt, entsprechend gekleidet zu sein. Also in den buddhistischen oder auch hinduistischen Tempeln Schultern und Knie bedecken. Füße jetzt nicht Richtung zum Beispiel einer Buddha-Statue strecken. Das würde mir bei Fettnäpfchen einfallen. Touristenfallen. Ihr würde mir jetzt als erstes das Tuk-Tuk-Fahren einfallen. Also da solltest du nicht einsteigen, wenn du im Vorfeld nicht einen Preis vereinbart hast. Und wenn du nicht vereinbart hast, dass du dein Ziel ohne Zwischenstopp erreichen möchtest, sonst wirst du wahrscheinlich an etlichen Shops halten und ungewollt eine Sightseeing-Tour der anderen Art machen. Beim Rollerfahren solltest du darauf achten, dass im Vorfeld alle Schäden dokumentiert sind und alle Kratzer. Das heißt, am besten machst du ein Video, gehst einmal um das Fahrzeug herum. Nicht, dass am Ende behauptet werden könnte, du hättest diesen Schaden verursacht und dann würdest du zur Kasse gebeten. Es gibt den heute geschlossenen Trick, also das heißt, haben wir auch schon erlebt, dass jemand versucht hat, uns ja klarzumachen, dass der Wat Pho in Bangkok heute geschlossen ist und sie würden dich aber zu einem schönen anderen Tempel oder einem anderen Ort bringen. Das ist in der Regel nicht der Fall. Meistens ist das einfach nur eine Methode, um ja, dich irgendwo hin zu lotsen, wo man vielleicht ein bisschen mehr Geld mit dir verdienen kann. Da kann effektiv auch nichts passieren. Also es ist jetzt nicht gefährlich, es ist einfach nur ärgerlich. Und eine weitere Touristenfalle, wo man aufpassen sollte, ist, wenn man Bargeld dabei hat und das Geld dort in den Wechselstuben wechseln möchte. Zum einen kann es sein, dass du einen sehr, sehr schlechten Kurs bekommst, aber es gibt auch ganz gewiefte Geldwechsler, die beim Ausgeben der Scheine, ja, so den ein oder anderen Schein hinterm Tisch runterfallen lassen. Und das ist schwierig zu bemerken, wenn man nicht ganz genau hinguckt. Also wenn ihr das macht, auf jeden Fall sehr, sehr akribisch nochmal nachzählen, ob ihr auch den Betrag bekommen habt, der euch dazustehen würde. Ich glaube, so die größten Fettnäpfchen entstehen jetzt nicht aus böser Absicht, also aus unserer Touristensicht, sondern meistens sind es wirklich Dinge, die aus Unwissenheit passieren. Und ja, ich glaube, die ganzen Touristenfallen, die funktionieren nur dann, wenn man einfach nicht wachsam ist, sich vielleicht im Vorfeld nicht ein bisschen informiert hat. Und oft reicht auch einfach schon der gesunde Menschenverstand, wenn einem in der Situation etwas spanisch vorkommt, da vielleicht mal nachzufragen oder auch einfach zu sagen, hey, ich glaube, hier bin ich erstmal raus. Hast du noch was dir einfällt an Fettnäpfchen oder Fallen, in die man nicht tappen sollte?
Ja, du hast schon das Wichtigste gesagt, denke ich. Also den Trick mit dem geschlossenen Tempel, der ist mir auch schon mehrfach begegnet, dass mich Leute angesprochen haben, um mir zu sagen, dass irgendein Tempel Golden Mount oder so heute geschlossen ist. Und wenn einem freundliche Lehrer vom Königspalast ansprechen, dann wollen die meistens auch irgendwas, weil kein Lehrer steht vom Königspalast rum und wartet darauf, jemanden kennenzulernen. Und vielleicht sollte man sich auch sagen, wenn ein Angebot zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es meistens auch nicht wahr. Und beim Taxifahren halt immer darauf achten, dass das Taxameter eingeschaltet wird.
Es gibt oder so eben viele Festpreis vereinbart wurde, genau.
Genau, Festpreis zahlt man meistens mehr.
Ja, das stimmt. Aber man ist zumindest auf der sicheren Seite, man weiß, was man bezahlt. Also besser als einsteigen, Taxometer läuft nicht und man hat keinen Preis ausgemacht. Also gibt da beide Optionen, Taxometer. Drum. Ich hatte auch schon den Fall, dass wir einen Taxifahrer dann gebeten haben, den Taxometer anzumachen und er hat sich geweigert. Dann sind wir ausgestiegen, sind in das nächste Taxi und der hat das dann ganz regulär gemacht.
Genau, das sollte man, also zumindest in einer Stadt wie Bangkok, sollte das die Faustregel sein, wenn der es nicht einschaltet, sofort wieder aussteigen. Das nächste Taxi ist meistens nicht mehr als 20 Meter entfernt. Die Verhandlungsposition ist natürlich nicht so gut, wenn man an einem abgelegenen Strand auf irgendeiner Insel ist und es ist das einzige Taxi, was dort ist. Dann kann man natürlich auf das Einschalten beharren, aber dann steht man wahrscheinlich auch da und das Taxi ist weg. Das muss man dann von Ort zu Ort abwägen. So, zum Thema Transport erreicht uns auch noch eine Frage von der Amina. Und sie fragt, wo soll ich den Transfer buchen für Bus, Fähre und so weiter? Also früher war es so, dass das meistens direkt über das Hotel oder das Guesthouse gebucht wurde oder dass man in ein Reisebüro um die Ecke gegangen ist und den entsprechenden Transfer, das entsprechende Busticket oder das Bootticket gebucht hat. Das ist immer noch möglich, also lokale Agenturen, lokale Reisebüros. Man kann auch zum Busbahnhof laufen oder zum Fährterminal und da schauen, dass man die Tickets bucht. Aber was immer beliebter wird und was mittlerweile auch wirklich gut funktioniert, sind Online-Plattformen, auf denen man die entsprechenden Boot-Bus-Tickets buchen kann. Also die bekannteste ist One2Go. Die hat sich in den letzten Jahren so als Platzhirsch entwickelt, wo man dann auch vergleichen kann, wenn man zum Beispiel von Phuket nach Koh Phi Phi fahren möchte oder von Hanoi nach Nha Trang, dann kann man da wirklich sich schauen, welche Angebote gibt es, zu welcher Tageszeit, was kosten die Verbindungen, welche Plätze stehen zur Auswahl. Das ist schon sehr komfortabel. Also One2Go ist da, sage ich mal, die Nummer 1 in Südostasien. Dann in Vietnam sehr stark ist es Baolao. Und dann gibt es immer weitere Plattformen, die hinzukommen. Trip.com hat mittlerweile auch viele Transfers. Und es gibt noch Bus-Online-Ticket in Thailand und Malaysia. Es gibt dann noch spezielle Plattformen in Ländern wie Malaysia oder Indonesien. Da können wir gerne noch ein paar in die Shownotes packen. Also preislich ist das mittlerweile meist auf einem Niveau. Und wenn man schon früh sich um die Tickets kümmern will, zum Beispiel, weil man ein sehr enges Zeitfenster hat, kann ich das auch nur empfehlen. Also ich buche mittlerweile eigentlich alle Transfers über diese Plattform und egal ob Fährticket oder Busticket, zum Teil auch Flugtickets und bisher hat immer alles einwandfrei funktioniert.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also wir haben auch schon häufiger über diese Plattform Transfers gebucht, super easy. Kannst du online bezahlen, bekommst dein Ticket, meist dann an dem Busbahnhof oder an dem Abfahrtsort ausgehändigt. Wir sind aber trotzdem noch auch öfter mal selbst am Busbahnhof, am Hafen oder am Bahnhof und holen uns die Tickets dort. Kommt auch immer drauf an, wie weit ist man entfernt, wie groß ist der Aufwand und wie viel Zeit hat man einfach zur Verfügung.
Also wo ich hin und wieder noch einen günstigeren Preis vor Ort bekomme, ist, wenn man einen privaten Transfer bucht. Also wenn man jetzt zum Beispiel 3-4 Stunden mit dem Auto mit privatem Fahrer unterwegs ist, dann sind oft die Angebote vor Ort noch ein bisschen günstiger. Aber so bei Bustickets, Fährtickets ist das nicht so. Auch Zugtickets kann man mittlerweile sehr gut über diese Plattformen buchen. Da sollte man je nach Land schauen, dass man das nicht zu spät macht. Also oft ist es so, dass in gewissen Zeitfenster vor dem Tag, an dem die Fahrt stattfinden soll, die Tickets freigeschaltet werden und die sind dann je nach Strecke auch schnell weg. Da sollte man nicht bis zum letzten Drücker warten bei Zugtickets. Also gerade wenn man so eine Übernachtfahrt plant mit einem Schlafwagen zum Beispiel.
Genau, gerade wenn so eine beliebte Strecke wie jetzt zum Beispiel Bangkok-Chiang Mai oder Bangkok-Surat Thani in Angriff genommen werden sollte, habe ich schon häufiger selbst erlebt, dass dann in den nächsten 3, 4, 5 Tagen oder teilweise noch weiter im Vorfeld die Nachtzüge ausgebucht waren. Es gibt auch die Plattform der Eisenbahngesellschaften direkt vor Ort. In Laos ist das aber zum Beispiel das Problem, dass man dort nur mit einer, ich bin mir nicht ganz sicher, mit einem einheimischen Bankkonto oder mit einer laotischen ID auf der Seite des der China Lao Railway Company, ich glaube so heißt sie irgendwie, buchen kann. Das heißt, wir sind dann eben in eine Travel Agency gegangen und haben uns dort dann das Zugticket geholt. Aber geht dann auch, in einem anderen Fall waren wir direkt am Bahnhof und haben das dort bekommen. Und was diese Busfahrten angeht, wir sind schon vor einigen Jahren mal von Bangkok nach Kanchanaburi gefahren. Ich habe dann die Preise verglichen, weil ich am Busbahnhof stand und geguckt habe, was es bei One2Go kostet. Und dann waren das vielleicht 10 oder 20 Baht mehr. Aber man hat eben natürlich nicht die Fahrt hin zum Busbahnhof und spart sich da auch die Zeit und auch das Geld. Man muss ja auch dort irgendwie hinkommen. Deswegen kann ich auf jeden Fall empfehlen, lohnt sich da im Vorfeld oder auch selbst wenn man vor Ort ist, kurzfristig über diese Plattform zu buchen. Ja, vor Ort oder online buchen, damit beschäftigt sich auch die nächste Frage. Die hat uns, jetzt muss ich gucken, Max hat uns die gestellt. Und zwar geht es darum, buchst du deine Tour vor Ort oder machst du das online? Also kurz zusammengefasst, vor Ort hast du natürlich die Möglichkeit zu handeln. Kontra ist aber, dass die nicht immer günstiger sind, ne, wenn du vor Ort bist. Für eine Online-Buchung würde eben sprechen, dass man so ein bisschen Erfahrungen und Bewertungen von anderen Reisenden einsehen könnte, die das schon gemacht haben. Was dagegen sprechen würde, ist aber, dass man vor Ort oft private Touren zu einem günstigeren Preis als Gruppentouren bekommt, die man im Vorfeld vielleicht online gar nicht buchen kann. Also geht beides, kommt auch ein bisschen drauf an, ja, wie weit du im Vorfeld weißt, welche Tour du machen möchtest oder ob du dich eher vor Ort einfach mal inspirieren lassen willst oder vielleicht mit jemandem sprechen möchtest, der die Tour gemacht hat oder der die Tour organisiert.
Genau, das sehe ich auch so. Also wenn man eine Privattour buchen will, also sich ein Longtail-Boot mit Fahrer buchen möchte, kann man das vor Ort oft ganz gut aushandeln. Das würde ich auch, glaube ich, eher vor Ort versuchen als über eine Plattform. Wenn man aber so Touren bucht, die mit anderen Leuten stattfinden, da ist es halt schon von Vorteil, wenn man vergleichen kann. Also wenn man sieht zum Beispiel bei Plattformen wie Get Your Guide, dass eine ähnliche Tour von verschiedenen Anbietern angeboten wird, die Bewertungen aber durchaus unterschiedlich sind. Und dann kann man halt auch nachlesen, warum ist denn diese eine Tour schlechter bewertet und warum ist diese eine so gut bewertet. Und das kann man natürlich, wenn man vor Ort in ein Reisebüro geht, nicht. Die haben dann einen Partner oder zwei, mit denen sie zusammenarbeiten. Und da wird man dann drauf gebucht. Und wegen der Kosten, das ist ähnlich wie eben bei den Transportplattformen, natürlich verdienen die auch Geld und schlagen ein paar Prozent drauf. Aber das macht natürlich das Reisebüro vor Ort auch. Daher, wie gesagt, also wenn man so kleinere Sachen...
Serviceleistung, ja. Mhm.
Genau. Und man kann auch, es ist nicht so wie bei den Hotels, ne, dass vor Ort alles schnell ausgebucht ist. Ne? Also man kann auch noch ganz kurzfristig vor Ort eine Inselhopping-Tour buchen. Also da muss man sich jetzt keinen Stress machen, dass man schon, bevor man nach Thailand oder nach Bali fliegt, irgendwie das gesamte Programm für 3 Wochen Urlaub bucht, an dem Tag die Tour, an dem Tag den Kochkurs. Das geht auch immer noch vor Ort. Ne? Und wenn das Boot voll ist, dann kommt ein neues Boot. Und wenn das voll ist, kommt noch ein Boot. Ne? Also deswegen, das kann man schon vor Ort. Und gerade wenn man dann noch was abklären möchte, zum Beispiel vegetarisches Essen auf dem Boot oder so, dann empfiehlt sich auch, das vor Ort zu machen. Aber man kann es auch gerne schon im Vorfeld machen. Vielleicht da auch noch als Hinweis, das packen wir auch noch mal in die Shownotes. Wir haben einen großen Vergleich von all diesen Plattformen zum Transportbuchen, zum Tourenbuchen und stellen die auch alle ausgiebig in einzelnen Artikeln vor. Wer steht dahinter? Welche Gebührenstruktur gibt es und so weiter? Also wenn das jetzt zu schnell ging, der kann sich da gerne im Anschluss an die Folge noch mal einlesen.
Im kommenden Blog möchten wir ein bisschen konkreter zu einzelnen Reisezielen Fragen beantworten. Und wir beginnen da mal mit Thailand. Da kam die erste Frage auf, die haben wir schon in der Folge, in der dritten Folge, glaube ich, war es, wo wir über Bangkok gesprochen haben, beantwortet. Aber wir können es hier trotzdem noch mal kurz mit reinnehmen. Und zwar Bangkok am Anfang oder am Ende. Ich sage am Anfang und am Ende, aber ich liebe Bangkok einfach, deswegen bin ich sehr, sehr gerne dort. Ich liebe es am Anfang in Bangkok zu sein, um eine Reise zu starten, weil ich finde, es hat einfach so eine unglaubliche Energie und so ein Travel-Hub, so ein Drehkreuz und so ein... Ja, es kommt sofort so ein Reisefeeling auf, weil wenn man durch die Straßen läuft, man sieht, ja, Leute, die sind auf einer langen Reise, sie sind auf dem Urlaub, die starten ihre Reise, die haben gerade ihre Reise beendet. Deswegen mag ich es sehr, sehr gerne, am Anfang einer Reise dort zu sein. Aber es ist natürlich auch immer ganz cool, zum Schluss nochmal in Bangkok zu sein, weil es gerade, was so Shopping, Souvenirs etc. angeht, einfach ein mega cooler Ort ist, um ja da noch ein bisschen was mit nach Hause mitzubringen.
Das ist wirklich Geschmackssache, ne? Für die einen ist es, wie du sagtest, schön direkt so voll durchzustarten. Für die anderen ist es einfach überfordernd am Anfang. Wenn man zum Beispiel aus dem deutschen Winter kommt und dann bei 35 Grad in Bangkok landet und der ganze Verkehrslärm, diese riesige Stadt, das kann einen schon erschlagen. Und dann ist es vielleicht besser, erst zum Ende hinzureisen, wenn man sich schon ein bisschen an Thailand gewöhnt hat, ausgeschlafen ist, sich akklimatisiert hat. Und gerade wenn man auch noch einen Großeinkauf machen möchte, bevor man heimreist, ist es natürlich besser, wenn man das am Ende macht und nicht die ganzen neu gekauften Sachen noch 3 Wochen mit durch Thailand schleppt.
Hör dir dazu gerne mal die Folge, die wir mit Florian aufgenommen haben, zu Bangkok an. Ich glaube, das beantwortet einige deiner Fragen.
Die nächste Frage von Alicia, die ist auch eine Frage, die immer wieder kommt. Thailand in der Regenzeit, ja oder nein? Also grundsätzlich ist Thailand ein Ganzjahresziel. Es gibt in der Regenzeit Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist ganz klar, dass es günstiger ist, dass es deutlich weniger Touristen sind. Also es ist nicht so überlaufen an den beliebten Orten. Und vieles ist auch einfach grüner. So am Ende der Trockenzeit zum Beispiel, dann sind die Felsen eher so gelblich bewachsen. Und am Ende der Regenzeit strahlt alles im schönsten Grün. Es hängt immer so ein bisschen damit ab, wann, weil die Regenzeit auch unterschiedlich stark ausfällt. Und es hängt auch ein bisschen damit ab, welche Region. Also es gibt zum Beispiel Orte auch, wo in der Regenzeit einfach nicht viel los ist. Das kann man mögen, ne? Aber zum Beispiel manche Nationalparks sind für einige Monate geschlossen. Es haben dann auch nicht mehr alle Unterkünfte auf. Es werden vielleicht nicht alle Touren angeboten. Und die Unterwasserwelt ist natürlich auch nicht so schön, wenn das Meer so aufgewühlt ist. Weil dann sind die Sichtweiten unter Wasser nicht so gut. Und trotzdem bin ich immer wieder gerne, auch in der Regenzeit in Thailand. Und man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen wie in Deutschland im November. Also ne, es regnet zwar, es kann auch mal 3 Tage regnen, wenn man Pech hat, aber oft regnet es auch mal nur 1 Stunde am Nachmittag oder in der Nacht mal ganz ordentlich. Und ansonsten ist das Wetter schön. Also man sollte sich, das vielleicht als Tipp, wenn man in der Regenzeit nach Thailand reist, eine gewisse Flexibilität bewahren. Das heißt, dass man, wenn das Wetter irgendwo zu schlecht ist, man vielleicht woanders hinfährt. Also vielleicht eine andere Küste, ein bisschen Richtung Norden, ein bisschen Richtung Süden. Weil da, wir hatten ja eben über die Hotels gesprochen, ist es auch nie ein Problem, eine Unterkunft zu bekommen. Es ist alles eh viel günstiger. Da kann man dann auch kurzfristig noch schauen, wenn das Wetter jetzt zu schlecht ist. Also dass man nicht 2 Wochen an einem Ort festsitzt, weil man das alles vorgebucht hat. Und dann ist das Wetter aber total miserabel. Aber wie gesagt, ich war schon oft in der Regenzeit und es war selten, dass ich Sachen nicht machen konnte, die ich mir vorgenommen hatte, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Also irgendwie ging es immer. Es ist halt oft bewölkt, ne? Also dann, wer jetzt auf Hochglanzfotos Wert legt mit blauem Himmel und Strand, ne? Das ist dann halt auch manchmal der Himmel grau. Aber warm ist es natürlich trotzdem.
Absolut. Ich bin auch pro Regenzeit schon häufig dort gewesen und immer super cool gewesen bisher. Als nächstes haben wir eine Voicemail bekommen und Jasmin hat uns die geschickt und da hören wir jetzt einfach gerne mal rein.
Eine konkrete Frage zur Insel Koh Phangan. Unsere letzte Reise oder meine letzte Reise auf die Insel ist schon über 10 Jahre her und so wie alles im Wandel ist, verändern sich ja auch Thailand. Der Tourismus wird mehr. Ich habe Koh Phangan als sehr ruhige, gechillte Insel im Kopf, schon auch immer mit einer Party- und Hippie-Szene, aber da hat sich ja einiges getan. Wo findet man da noch ruhige Spots, schöne Stellen, wo man auch mit Kind gut reisen kann, ohne da in einer Mega-Party-Region zu leben, zu wohnen? Genau, vielleicht gibt es da den einen oder anderen Tipp von euch.
Ja, ruhige Orte auf Koh Phangan. Mir fällt da als allererstes Tong Nai Phan Yai ein. Der Strand im Nordosten ist das. Ist mittlerweile ein bekanntes Ziel für Familien, aber der Strand ist echt richtig schön für Kinder. Der ist schön seicht, geht flach rein. Weißer Sandstrand, eine schöne Bucht. Ist durch die Lage etwas abseits auch ein bisschen weniger los. Also in der Hauptsaison ist da auch, sind da auch Menschen, klar. Aber es ist doch ein bisschen entfernter, ein bisschen ab vom Schuss. Deswegen finde ich es dort auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Wenn du am Bottle Beach übernachtest, dann kannst du dort auch ziemlich relaxed sein. Also tagsüber kommen ganz viele der Tagestouren oder auch der Tagesgäste. Aber die sind meistens ja dann am Nachmittag wieder weg und dann hast du den Morgen und den späteren Abend für dich. Also das wären jetzt meine beiden Empfehlungen für Koh Phangan, wenn man ruhigere Orte zum Chillen mit Kindern sucht. Stefan, hast du da noch eine Ergänzung oder einen Tipp? Du warst ja, glaube ich, vor gar nicht allzu langer Zeit das letzte Mal dort.
Ja, also ich finde auf jeden Fall auch die Tong Nai Phan Strände sind sehr schön mit Kind, weil es da auch sehr ruhig ist und viele Hotels, Resorts auch auf Reisende mit Kind eingerichtet sind. Aber tatsächlich ist auch der Hat Rin Beach, der ja durch die Full Moon Party bekannt ist, das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn nicht gerade Vollmond ist, ein wunderschöner Ort mit Kind. Also vor allem in der ruhigeren Ecke des Strandes, da gibt es Schatten, was ja an thailändischen Stränden auch eine Rarität ist. Und da geht's auch recht flach ins Wasser. Der Strand wird jeden Tag gereinigt, dass da kein Müll rumliegt und so. Also selbst dort kann man eine gute Zeit verbringen. Sollte nur, wie gesagt, auf die Termine der Fullmoon-Party achten. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Insel mit Kind. So, und passend zu Kopangan hat uns auch noch eine Frage von Vesna erreicht. Sie fragt, Golfinseln im Sommer, lohnt sich das? Also zu den Golfinseln, es gibt viele Inseln im Golf, aber meistens, wenn von den Golfinseln die Rede ist, meint man damit Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao. Und das ist tatsächlich ein gutes Reiseziel im Sommer und deswegen auch sehr beliebt bei allen Familien, die auf die Schulferien angewiesen sind als Urlaubszeitraum. Und ich möchte da jetzt gar nicht zu tief gehen in der Antwort, sondern eine Ankündigung zu machen. Denn die nächste Folge von unserem Reisepodcast, die im März erscheint, wird sich um diese drei Inseln drehen. Und da werden wir auch ganz ausführlich über die Reisezeit und den Sommer und was man sich dort anschauen und wo man am besten übernachten kann. Also daher der Tipp für die nächste Folge an dieser Stelle.
Die nächste Frage beschäftigt sich so mit einem ganz anderen Thema, das euch sicherlich, sofern ihr schon mal in Thailand wart, begegnet ist. Und zwar ist die Frage von Michael, was bedeutet der Wai in der Begrüßung? Wie macht man ihn und wie beantwortet man ihn richtig? Also vielleicht werdet ihr euch jetzt fragen, was ist denn der Wai? Der Wai ist die traditionelle Begrüßung in Thailand. Also das ist dieses, ich lege meine Hände zusammen an die Brust und neige den Kopf und so begrüßt man sich da. Das ist ja ein Zeichen von Respekt und Höflichkeit. Das hat jetzt weniger was mit einem religiösen Ritual zu tun, sondern ist einfach so ein Teil der Alltagssprache in Thailand. Wie macht man den Wai? Also wie schon erwähnt, die Handflächen werden vor der Brust zusammengelegt. Die Finger zeigen nach oben und man neigt leicht den Kopf nach vorne. Also es ist wichtig dabei ist zu wissen, dass je höher man die Hände nimmt, umso mehr Respekt zeigt man quasi seinem Gegenüber. Als Touristin oder Tourist ist es völlig ausreichend, wenn man das quasi auf Brusthöhe macht. Und wer macht das jetzt zuerst? Also die Grundregel ist so, dass es Jüngere zuerst zu Älteren machen, dass jetzt quasi Mitarbeiterinnen in einem Geschäft zu Kunden oder Kundinnen machen. Und du als Tourist oder Touristin musst es nicht aktiv beginnen. Wie beantwortet man den Wai richtig? Also wenn euch jemand in dieser Form begrüßt, dann reicht es einfach, die Hände kurz zusammenzulegen, den Kopf zu neigen und auf jeden Fall einfach ein freundliches Lächeln noch im Gesicht zu haben. Und das könnt ihr immer machen, wenn ihr begrüßt werdet oder wenn ihr jemanden begrüßt, wenn ihr euch verabschiedet oder wenn ihr euch bei jemandem bedanken möchtet. Ein paar Fehler, die man vielleicht vermeiden sollte, was jetzt aber auch nicht völlig dramatisch ist, ist, wenn man sich zu tief verbeugt, das wirkt dann immer so ein bisschen übertrieben. Wenn man die Hände zu hoch hält, das ist so eher Mönchen oder sogar dem König vorbehalten. Aber was man auf keinen Fall machen sollte, ist gar nicht reagieren, wenn einem der Wai entgegengebracht wird. Also da einfach freundlich lächeln, die Hände vor die Brust, kurzes Nicken und ich glaube, das ist die richtige Antwort. Grundsätzlich sind die Thais da aber sehr entspannt. Also es wird jetzt nicht vorausgesetzt, dass du das richtig machst oder man nimmt das dir nicht krumm, wenn du das jetzt nicht machst.
Gut, kommen wir schon zu unserer letzten Frage, die uns zum Thema Thailand erreicht. Und zwar fragt Emilio, ist Thailand inzwischen komplett überlaufen, sodass man besser woanders hinreist? Also da von meiner Seite ein ganz klares Nein. Natürlich gibt es Hotspots wie Phuket, wobei das auch nicht auf die ganze Insel zutrifft, wie Krabi, wie Koh Phangan, wo es halt schon sehr touristisch ist und wo es auch sehr voll wird in der Hochsaison. Aber wir hatten ja vor einigen Folgen das Thema Thailand abseits der Standardrouten, wo wir einige Orte vorgestellt haben, die nicht in der ersten Reihe stehen. Und dort sieht die Welt schon ganz anders aus. Also menschenleere Strände gibt es immer noch in Thailand. Und es gibt viele Orte, wo der Tourismus noch am Anfang steht, beziehungsweise kaum vorhanden ist und wo es auch wirklich schön ist. Daher ganz klares Ja. Also wer sich abseits der Standardrouten bewegt, kann auch noch ein Thailand abseits der Massen genießen. Und wie gesagt, dazu am besten mal die Folge anhören.
Kommen wir zum nächsten Land, direkter Nachbar von Thailand. gerade in aller Munde, weil es da so ein paar Problemchen an der Grenze gibt. Problemchen ist vielleicht untertrieben. Also gibt gerade eine größere Krise zwischen Thailand und Kambodscha. Trotzdem die Frage von Svenja, ob man denn in Kambodscha auch Strandurlaub machen kann. Ich versuche das ganz kurz zu beantworten. Also auf jeden Fall, das ist möglich, sogar ein sehr gutes Ziel für Strandurlaub. Ihr müsst euch ja vorstellen, das ist ja das gleiche Meer, das sind die gleichen Inseln von der Geografie her, wie jetzt im Koh Chang-Archipel zum Beispiel auf der thailändischen Seite, nur ein Stückchen weiter östlich. Die Inseln vor der Küste Kambodschas sind wirklich richtig, richtig schön. Korong Samloem und Koh Tatiev, das sind so die bekanntesten, sind auch immer beliebter. Trotzdem auf jeden Fall noch empfehlenswert, also noch nicht so überlaufen. Ein Nachteil für mich ist jedoch, du musst von Sihanoukville anreisen und das ist ein Ort, der wirklich fast alles von seinem Charme von den letzten, den er vor 10, 15, 20 Jahren hatte, eingebüßt hat. Aber Kambodscha als Strandurlaubsziel auf jeden Fall zu empfehlen.
Und eine weitere Frage hat uns zu Kambodscha erreicht, nämlich die Frage, wie viel Zeit sollte ich für Angkor einplanen? Das war eine Frage von David. Die meisten kommen nur sehr kurz vorbei, bevor es dann Richtung Süden weitergeht. Also das Minimum, würde ich sagen, sind 2 Übernachtungen, damit man, also am einen Tag kommt man an, und am nächsten Morgen bricht man am besten früh auf. Also viele wollen ja den Sonnenaufgang bei Angkor Wat sehen. Und am selben Tag dann noch weiterreisen, denke ich, ist keine gute Idee, weil es ja nicht nur Angkor Wat, sondern ganz viele weitere Tempelanlagen im Umfeld zu sehen gibt. Und es in Siem Reap auch einen schönen Nachtmarkt und so weiter gibt. Das heißt, 2 Übernachtungen sind Minimum. Ich persönlich würde aber raten, eher 3 bis 4 Nächte dort einzuplanen, da man ja auch noch andere Sachen dort machen kann. Es gibt zum Beispiel den Tonle Sap, diesen Riesensee, direkt um die Ecke, auf dem man eine Bootsfahrt machen kann zu schwimmenden Dörfern. Man kann darüber hinaus auch im Umfeld von Angkor noch viele weitere spannende Tempelanlagen, Wasserfälle und so weiter besichtigen, für die man dann auch schon ein Stückchen fahren muss. Das heißt, ich würde, wenn man zum Beispiel am Tag 1 ankommt und Tag 2 dann früh morgens den Sonnenaufgang Angkor Wat und sich die Tempel in der näheren Umgebung und dann noch am Tag danach Ausflüge in die Umgebung und am Tag danach weiterfahren. Das ist eigentlich für mich so das Minimum.
Die nächste Frage dreht sich um den Stadtstaat Singapur, haben wir auch vor kurzem eine Folge zu gemacht. Und zwar möchte Jule wissen, ob sie auf dem Weg nach Bali einen Stopover in Singapur einplanen soll. Wir haben in der Singapur-Folge da auch schon drüber gesprochen, also hör dir das auf jeden Fall mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall immer. Es ist eine tolle Stadt. Alleine um dort zu essen, lohnt sich ein Stopover. Es ist so ein bisschen Kontrastprogramm noch zu Bali, was sich dann auf der späteren Reise erwartet. Shopping, Skybars, Chinatown, Little India, die Marina Bay, Gardens by the Bay. Also so diese Moderne, auf die Geschichte und Tradition dieser Stadt trifft, ist absolut ein Stopover wert.
Weiteres Thema, das uns besonders oft erreicht, bei dem es viele Unsicherheiten gibt, ist die Frage Reisen mit Kind. Dazu an dieser Stelle ein Hinweis, wir hatten ja auch schon eine Folge Thailand mit Kind, Thailand als Familie, eine Podcast-Folge und haben bei uns auf der Webseite auch einen stetig wachsenden Bereich zum Thema Reisen mit Kind. Wer den noch nicht kennt, sollte dort auf jeden Fall mal reinschauen. Madeleine fragt uns, wie sicher und praktikabel ist das Reisen mit einem Säugling in Südostasien. Hier natürlich auch vorab die Einschränkung. Südostasien ist groß und wenn man jetzt auf einer abseits gelegenen philippinischen Insel ist, ist die medizinische Versorgung zum Beispiel eine andere als in den Touristenzentren von Thailand oder auf der indonesischen Insel Bali. Insgesamt ist die medizinische Versorgung jedoch in vielen Ländern gut. Es gibt viele internationale Privatkliniken, wo man eine sehr gute Behandlung bekommt. Im Fall der Fälle, man sollte mit Baby, Kleinkind auf jeden Fall die Hitze beachten und auch nicht unterschätzen. Kurze Wege bevorzugen. Ein Problem vor Ort ist definitiv das Thema Sicherheit im Auto. Also Babyschale, Kindersitz und so weiter sind dort nicht standardmäßig vorhanden. Also wer dort einen Transfer organisiert, sollte sich halt auch um dieses Thema kümmern und schauen, welche Anbieter sowas im Programm haben. Man sollte, viele unterschätzen das ein bisschen, gerade wenn sie schon vorher viel in Südostasien gereist sind, das Reisetempo ein bisschen drosseln. Also so im 3-Tages-Takt weiterreisen, wie man das vielleicht vorher gemacht hat, um möglichst viel zu sehen, ist dann vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen. Und das Thema Langstreckenflug erreicht uns, also da erreichen uns auch immer viele Fragen in diesem Zusammenhang. Dazu möchte ich auch nochmal auf unsere Webseite verweisen, wo wir gerade einen großen Artikel veröffentlicht haben mit vielen Tipps und Infos, was man beachten sollte, wenn man mit einem Baby oder Kleinkind die weite Reise antritt. Da haben wir auch ein Interview mit einer Flugbegleiterin, die selber Mutter ist und jede Menge Tipps gibt, wie der Flug möglichst stressfrei verläuft. Ansonsten, ob die Frage, ob es praktikabel ist, mit Säuglingen zu reisen, das hängt sicherlich auch ein bisschen immer von den Eltern ab. Also ob man sich das zutraut und ob man das Gefühl hat, dort entspannt sein zu können. Weil man, wenn man selbst die ganze Zeit gestresst und besorgt ist, dann ist das natürlich auch nicht gut für das Kind. Aber ich kenne viele Leute, die das schon gemacht haben. Ich war selbst auch schon mit einem Kleinkind dort. Also das hat alles gut geklappt.
Ja, es kam noch die Frage auf, ab welchem Alter man denn auf einen Buggy in Thailand verzichten sollte oder verzichten kann. Ist eine schwierige Frage. Wir haben von Anfang an auf einen Buggy verzichtet, weil wir uns ausschließlich mit Tragetuch oder Babytrage fortbewegt haben. Und das hat sich für uns auch bewährt. Daher kommt es halt auch einfach drauf an, was habt ihr vor? Wie viel wollt ihr unterwegs sein? Seid ihr an Orten unterwegs, wo ihr mit einem Buggy überhaupt unterwegs sein könnt? Also die Straßen sind natürlich nicht immer überall Buggy geeignet. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet das Kind nicht so viel tragen und will irgendwie auch nicht so viel laufen, könnt ihr natürlich gerade für eine größere Stadt oder ja für die Abende mal ein Buggy mitnehmen. Aber das müsst ihr dann selbst entscheiden. Auch da haben wir, glaube ich, ein paar Tipps gegeben in der Folge Thailand mit Kind. So, jetzt hat uns Jasmin noch eine Frage geschickt. Wir hören da mal ganz kurz rein.
Uns würde interessieren, wir sind Eltern eines schulpflichtigen Kindes und sind in der Vergangenheit schon nach Thailand und auch Bali gereist. Welche Regionen in Südostasien sich denn zu den deutschen Sommerferien eignen? Also ja, wo passt es mit Regen- oder Monsunzeiten? Kann man das alles überhaupt noch so pauschal sagen mit der Regenzeit im Rahmen des Klimawandels? Ja, welche Tipps habt ihr da für Eltern, die in den Schulferien, also sprich in den Sommerferien, die ja meistens in den Monaten Juni, Juli, August sind, welche Regionen sich da in Asien anbieten?
So, also erstmal denkt man, Sommerferien ist eine schlechte Reisezeit für Südostasien. Stefan, du hast gesagt, ne, Südostasien ist groß und ich glaube, da ist das Wichtigste, man muss da regional denken und nicht pauschal auf ganz Südostasien seine Annahmen münzen. Denn Regenzeit heißt fast nie Regen den ganzen Tag. Und daher gibt es immer Regionen, die für Reisen auch in den Sommerferien gut geeignet sind. In Thailand ist das zum Beispiel eben der Golf von Thailand, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao. Darüber werden wir in der nächsten Folge noch mal ein bisschen detaillierter sprechen. In Indonesien ist die Sommerferienzeit in Deutschland Hauptreisezeit. Also Bali, Lombok, die Gili-Inseln sind da ganz easy machbar und ist sogar die Trockenzeit. Sehr gutes Reisewetter und ihr habt da eine Riesenauswahl an Unterkünften.
In Malaysia kannst du die Ostküste ganz gut bereisen, sowohl auf dem Festland wie auch auf den vorgelagerten Inseln, also auf den Perhentians, Tioman Island etc.
Und Vietnam, da wäre der zentrale Teil und der Süden in den Sommerferien ganz gut möglich. Gibt vielleicht ein bisschen mehr Regen als in den anderen genannten Regionen, aber da ist es auch selten so, dass es den ganzen Tag regnet. Ist auch sehr abwechslungsreich. Vietnam hast du Städte, Natur und auch Strände, auch ein Ziel, was in den Sommerferien gut möglich ist.
Darüber hinaus fragte uns Jasmin noch, was muss in die Reiseapotheke, welche Impfungen brauche ich? Dazu vorab der Hinweis, dass wir keine reisemedizinische Beratung machen wollen. Also wir berichten jetzt nur aus unseren Erfahrungen, aber empfehlen in jedem Fall, vor einer Reise mit dem Kinderarzt zu sprechen. Der Kinderarzt kennt das Kind, der Kinderarzt kann für das Kind spezifische Tipps geben und der Kinderarzt kann auch den Impfstatus prüfen. Das heißt, welche Impfungen hat das Kind schon bekommen, welche sind für die Reise sinnvoll, weil das hängt auch damit ab, welche Ziele bereist werden. Also nicht überall sind die gleichen Impfungen zu empfehlen. So. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, eine individuelle Reiseapotheke zusammenzustellen. Man kann die meisten Medikamente auch vor Ort kaufen, aber so ein paar Standards wie zum Beispiel Fiebersaft oder irgendwelche Cremes kann man sich natürlich gut schon vor der Reise kaufen, damit man nicht sofort zur Apotheke rennen muss. Eine Sprachbarriere überwinden möglicherweise, sobald mal ein kleines Problem auftritt. Wichtig ist ein Versicherungsschutz, eine Familienreise-Auslandskrankenversicherung und was natürlich auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, Mückenschutz, weil Mücken halt diverse Krankheiten übertragen. Daher ist es wichtig, möglichst zu vermeiden, dass die Kinder von Mücken gestochen werden. Genau. Ansonsten, wie gesagt, es gibt meistens eine gute medizinische Versorgung vor Ort, was man halt nicht unterschätzen sollte, dass die Kinder natürlich draußen auch viel rumtoben. Also da kommt dann schnell mal eine Schürfwunde oder so, weshalb man auch Desinfektionsmittel für Wunden, Pflaster und so weiter dabei haben sollte. Aber dann sollte das alles eigentlich leicht zu machen sein.
Ja, und ich finde, wir haben auch schon Erfahrungen mit medizinischen Themen in Südostasien, in verschiedenen Ländern gehabt. Vielerorts ist es so, dass die Apotheken sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und wenn du mal was vergessen hast oder was nicht dabei hast, wenn das jetzt nicht ein individuelles Medikament ist, was man aufgrund von einer Allergie oder sowas benötigt, dann bekommt man auch alles vor Ort nochmal. Vielleicht sogar passender für entsprechende Fälle, weil man natürlich da spezialisiert drauf ist. Zum Abschluss wollen wir noch ein paar eurer persönlichen Fragen beantworten. Die erste hat uns Alex gestellt und er hat uns gefragt, ob sich für uns das Reisen verändert hat, seit wir darüber berichten auf Faszination Südostasien. Bei Stefan ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Kannst du gleich vielleicht noch was zu sagen? Seit ich angefangen habe, für Faszination Südostasien zu schreiben, das ist jetzt auch, straf mich Lügen, nur 8, 9 Jahre, glaube ich, nehme ich manche Dinge mittlerweile bewusster wahr. Also ich markiere mir Sachen, ich notiere mir Dinge für den Fall, dass ich vielleicht dann darüber mal einen Artikel schreiben werde. Aber im Großen und Ganzen hat sich's nicht allzu sehr verändert. Ich kenne mich über die Jahre natürlich viel besser aus und das ist wiederum natürlich auch ein Effekt, der mit meiner Arbeit hier bei Faszination Südostasien zu tun hat.
Bei mir würde ich sagen, so und so. Also manches hat sich nicht verändert. Also zum Beispiel die Art des Reisens. Also ich konnte schon immer nicht lange am Strand liegen und nichts tun. Also bei mir spätestens nach einem halben Tag am Strand dachte ich, ach, man könnte ja mal schauen, was hinter der nächsten Ecke ist. Man könnte sich aufs Motorrad setzen und mal schauen, was hinter dem Berg ist und was ist eigentlich mit dem Tempel. Also ne, das hat sich im Großen und Ganzen bei mir nicht geändert. Das war schon immer so und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Die Auswahl der Ziele, das muss ich zugeben. Also ich bin schon zu Orten hingefahren, weil ich dachte, ja gut, darüber haben wir noch nichts, dann müssten wir mal was machen. Oder ich bin zu Orten nochmal hingefahren, weil ich dachte, da bräuchten wir dringend mal neue Fotos. Das muss ich schon zugeben. Da wäre ich sicherlich hin und wieder mal anders gereist. Aber jetzt nach all der Zeit muss ich auch sagen, dass ich eigentlich fast nur noch nach Südostasien reise. Also wahrscheinlich wäre ich auch längst mal wieder in Südamerika gewesen oder in Mittelamerika oder in China, wenn ich jetzt nicht auch immer im Hinterkopf hätte, was kann ich noch für die Website machen, wenn ich nach Südostasien reise. Aber gut, es gibt schlimmere Ziele. In dem Zusammenhang fragt uns Luana, sie schreibt: Was sind eure nächsten Reiseziele? Bei mir sieht es so aus, die nächste Reise, die ansteht, wird nach Thailand und Vietnam gehen. Also ich werde auf jeden Fall, wie immer, meine Lieblingsstadt Bangkok besuchen und dann aber schon weiter nach Vietnam aufbrechen. Das wird im März sein und aus Reiseziele unter anderem die Insel Phu Quoc. Da war ich schon sehr lange nicht mehr. Da hat sich wirklich viel verändert seit meinem letzten Besuch. Dort werde ich ein paar Tage sein. Ich werde nach Ho Chi Minh City reisen. Das ist die größte Stadt in Vietnam im Süden gelegen. Und dann ein wenig die Küste hoch. Also nach Da Nang möchte ich, nach Quy Nhon. Und mal gucken, was die Zeit noch so für Möglichkeiten bietet. Wie sieht es bei dir aus, Chris?
Wie du weißt, geht es für uns im Sommer mal wieder für einen Monat nach Sri Lanka. Freue ich mich mega drauf. Es ist eines meiner absoluten Herzensländer. Ich war vor 12 Jahren mit der Uni das erste Mal dort. Da waren wir auf einer Exkursion und ich bin danach noch länger geblieben. Meine Frau kam damals nach und wir hatten wirklich eine unserer schönsten Reisen überhaupt. Ich finde, Sri Lanka allgemein ist so ein bisschen für das Reisen als Familie fast sowas wie die eierlegende Wollmilchsau, finde ich mittlerweile. Also es ist so eine derartige Vielfalt auf so engem Raum, gibt's total selten. Kultur, Strand, Surfen, Natur, Tempel, Nationalparks, also wirklich eine unglaubliche Flora und Fauna. Es gibt verschiedene Klimazonen und ja, und glaub gerade für unsere Kinder auch eine richtig coole Reise, freuen wir uns mega drauf. Und im nächsten Winter steht dann nochmal ein etwas längerer Trip auf dem Plan. Das ist aber noch so ein bisschen offen, wo es hingeht. Auf jeden Fall Südostasien, wahrscheinlich beginnen wir mal wieder in Bangkok. Vanessa möchte gerne wissen, oh, spannende Frage, wie nehmt ihr die Änderungen in Südostasien wahr? Ist es schöner gewesen, früher zu reisen? Schwierig. Also es war auf jeden Fall anders. Das Reisen hat sich verändert, aber man hat sich ja selber irgendwie auch verändert. So auf den ersten Reisen, da hatte ich kein Handy dabei, da saß man dann nachts noch im Internetcafé, um Mails an die Familie daheim zu schreiben. Auf der ersten Reise bei mir gab es auch keine Möglichkeit irgendwie zu skypen oder sowas, das kam dann erst ein bisschen später. Ja, es wurde irgendwie noch ein bisschen mehr so von Mund zu Mund weitergegeben und die Community der Reisenden war einfach noch ein bisschen kleiner. Heute ist natürlich die Infrastruktur deutlich besser geworden. Die Straßen, Flughäfen, mehr Flughäfen, Hotels. Es gibt ein viel größeres Angebot an Cafés. Es gibt Coworking Spaces mittlerweile. Digitale Nomadenszene ist größer geworden. Auch die internationale Küche in Südostasien findet man überall. Klar, dafür sind es ein paar weniger weiße Flecken auf der Landkarte. Aber die Orte sind, oder viele Orte sind einfach zugänglicher geworden. Das muss nicht unbedingt schlechter sein. Aber gerade eben durch Social Media, aber natürlich auch Reiseführer und Plattformen wie die unsrige sind eben Orte halt irgendwie doch schneller bekannt geworden. Ja, ist jetzt ein Ort irgendwie gehypt auf Instagram, dann beschleunigt das irgendwie den Trend. Aber ich finde auch, das gab es auch früher schon. Vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, aber touristische Hotspots, ja, finde ich, haben sich auch früher schon aufgetan und haben sich einfach nur langsamer verbreitet. Was sich jetzt so objektiv verändert hat, ich finde die medizinische Versorgung, die Sicherheit, die Transportmöglichkeiten sind andere. Die Möglichkeit, an Informationen dran zu kommen, sich zu orientieren und zu organisieren, ist wesentlich einfacher geworden. Und ich finde, dass Reisen allgemein in Südostasien inklusiver geworden ist. Also es ist eine größere Masse von Menschen unterwegs, Familien, Alleinreisende, aber auch ältere Reisende. Und ich finde, da hat so ein bisschen ein Perspektivwechsel stattgefunden. Früher ist man mit weniger Infos los, hat so mehr improvisiert. Wir versuchen uns das auf unseren Reisen auch jetzt noch so ein bisschen beizubehalten. Im Gegensatz dazu ist eben die Planungsmöglichkeit eine andere. Also man hat mehr Komfort und irgendwie hat auch, finde ich, beides seinen Reiz. Stefan, also vermisst du wirklich, oder was vermisst du wirklich? Ist es so die Orte oder eher das Gefühl, das du auf deinen ersten Reisen hattest?
Früher war mehr Lametta, sagt man doch, oder? Also ich weiß nicht. Ich habe da, glaube ich, verschiedene Prozesse durchgemacht. Einerseits bin ich natürlich froh, dass ich manche Ziele gesehen habe, bevor sie so bekannt waren wie heute. Hm. Andererseits muss man sich auch immer fragen, ist es dort immer noch schön? Hm. Und wenn man die Frage beantwortet mit einem Ja, kann man auch eine gute Zeit verbringen. Und ich hatte ja mein persönliches Problem, das habe ich ja schon mal geschildert, mit der Insel Koh Li Phe, die sich ja so schnell verwandelt hat. Und wollte dann da auch erstmal nicht mehr hin, weil ich dachte, die haben mein Paradies zerstört und mittlerweile kann ich da auch wieder hinfahren. Und also gut, ich bin auch bequemer geworden wahrscheinlich mit dem Laufe der Zeit und weiß mittlerweile auch hier und da ein bisschen Komfort zu schätzen und muss dann nicht immer nur die Bambushütte mit Ventilator sein und 40 Grad. Also daher, ja, es hat sich natürlich was geändert. Es ist in erster Linie einfacher geworden. Es ist gefühlt nicht mehr so weit weg, Südostasien. Mhm. Also ich kann mich noch an eine Reise erinnern nach Myanmar. Da dachte ich, ich war noch nie so weit weg von zu Hause. Und mittlerweile, weil man es halt auch über Social Media und alle möglichen anderen Kanäle täglich neue Videos und so weiter sieht, ist, naja, auch der Überraschungseffekt irgendwie nicht mehr so groß, wenn man irgendwo auftaucht. Aber naja, es nutzt jetzt auch nichts, irgendwie alten Zeiten irgendwie hinterher zu trauern, wo Leute mit einem Fischerboot, die wenigsten haben das wahrscheinlich wirklich gemacht, ne, auf die Inseln gefahren ist. Und wer wirklich sagt, ich möchte aber Neues entdecken, hat immer noch genug Möglichkeiten. Ne? Ich nenne da zum Beispiel die Philippinen, ich nenne Indonesien.
Indonesien.
Ich nenne aber auch den Nordosten Thailands und so weiter.
Absolut,
da gibt es Orte mit kaum Tourismus. Also wer jetzt, sage ich mal, wirklich abseits der Standardrouten unterwegs sein will und für sich selbst was entdecken möchte, was noch nicht jeder kennt, hat da die besten Möglichkeiten. Ne? Also das ist nach wie vor möglich. Und ja, daher hat sich schon geändert, aber es ist auch manches besser geworden oder vieles ist besser geworden. Und klar, manches ist dann überlaufen, aber es hat ja jetzt niemand, sage ich mal, das Recht, Exklusivität zu fordern an schönen Orten. Ne? Ja. Weil Touristen sind ja immer die anderen, so sagt man doch, glaube ich, oder? Also sind ja immer die anderen, die zu viel sind. Ach so, ja, kann sein.
Das genau. Heißt, Touristen sind immer die anderen, ja.
Also daher, ja, vielleicht war manches schöner, aber vieles ist auch heute gut, würde ich sagen. Also gibt Vor- und Nachteile.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Denn das war's dann auch heute schon mit unserer Q&A-Folge, mit euren Fragen rund ums Reisen in Südostasien. Wir möchten schon mal Danke sagen für die vielen Nachrichten, Gedanken und Themen, die ihr mit uns geteilt habt, denn genau daraus lebt diese Folge und letztendlich auch dieser ganze Podcast. Wenn euch jetzt beim Zuhören noch weitere Fragen gekommen sind, schickt sie uns gern. Wir sammeln weiter und greifen sie in zukünftigen Folgen wieder auf, ob als Q&A oder eingebaut in neue Themen und oder Destinationsfolgen, das müssen wir dann sehen. Wie immer findet ihr weiterführende Infos, Links und Inspirationen auf unserer Website www.faszination-südostasien.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt gern anderen davon, empfehlt den Podcast weiter und lasst uns eine Bewertung da, denn das hilft uns enorm, noch mehr Reiselustige zu erreichen. Folgt uns außerdem auf Instagram und Facebook. Dort nehmen wir euch regelmäßig mit nach Südostasien und geben Einblicke, Tipps und Reiseinspirationen. Du hast es vorhin schon erwähnt, Stefan, über was wir in der nächsten Folge sprechen werden.
Wir werden uns einem der beliebtesten Reiseregionen in Thailand widmen, nämlich den Golfinseln Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao. Dort mal ein bisschen die Insel miteinander vergleichen, die schönsten Orte vorstellen und ein paar Tipps geben, was man dort unbedingt gesehen haben sollte. Das ist ja jetzt dann die Folge, die im März erscheint. Also vielleicht auch der perfekte Zeitpunkt für alle, die in diesem Sommer nach Thailand möchten.
So sieht's aus. Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Dann mit den Golfinseln in Thailand. Bleibt reiselustig und bleibt hungrig auf die Welt. Ciao da draußen.
Tschüss.